LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. Es begrüßt Sie wieder als Gastgeber Dr. Bernd Fernow, Leiter Research für die Unternehmens- und Privatkundschaft. Heute wollen wir versuchen, die ersten 100 Tage der Regierung Trump aus Sicht der Unternehmen einzuordnen. Damit knüpfen Sie wieder an unsere Research-Studie an, die Sie auch auf unserer Homepage finden. Wohin steuert Amerika und was bedeutet das für unsere Unternehmen? Ich freue mich besonders, in einer Konferenzschaltung mit unserem Chefvolkswirt Dr. Moritz Krämer auch Simone Ehmann, eine geschätzte Kollegin aus der Niederlassung in New York, an Bord zu haben. Herzlich willkommen, Simone und Moritz.
Hallo Bernd, hallo Moritz.
Ja, viele Grüße, Simone, nach New York.
Ja, Simone, okay. Wir kennen uns ja noch aus deiner Stuttgarter Zeit, doch das ist jetzt schon ziemlich lange her. Und Moritz kennt dich auch und konnte sich jetzt keinen besseren Gast vorstellen als dich, denn du bist seit einem Vierteljahrhundert für die LBBW in den Vereinigten Staaten tätig. Vielleicht kannst du zum Anfang noch ein paar Worte zu deiner Tätigkeit und zu deinen Kunden sagen.
Ja, gerne. Also ich bin die stellvertretende Leiterin unseres Corporate Desks hier bei der New York-Filiale der LBBW, in der wir mit rund 100 Unternehmenskunden aus unterschiedlichen Branchen arbeiten. Also das ist beispielsweise Automobil, sind Werkzeugmaschinen, Energie, Nahrungsmittel, Konsumgüter, aber auch Logistik, Chemie, Bauwirtschaft und viele weitere. Und es handelt sich dabei überwiegend um amerikanische Tochtergesellschaften, deutscher, schweizerischer oder österreichischer Konzerne, aber auch um US-Unternehmen mit deutschen Töchtern. Also wichtig ist, dass diese Geschäftsverbindungen alle relationship-orientiert sind und langfristig ausgerichtet. Ja, unser Kreditportfolio in den USA, um ein bisschen eine Größenordnung zu bekommen, umfasst etwas über 3 Milliarden Dollar. Und die setzen sich zusammen auf mittel- und langfristigen Darlehen oder revolvierenden Kreditlinien für Betriebsmittel und auch aus der Wahlgeschäft. Und das kann man sich so vorstellen, ganz klar nach der goldenen Finanzierungsregel, die Darlehen finanzieren die langfristigen Kapitalinvestitionen wie Betriebsimmobilien, Maschinenanlagen. Und mit Avalen unterlegen wir beispielsweise Projektgeschäft und Gewährleistungszusagen mit unserem guten Rating. Unsere Kunden sind übrigens auch geografisch sehr weit gestreut, also über die USA verbreitet, teilweise Kanada. Und mit Schwerpunkten im Nordosten, zunehmend in den Südstaaten und natürlich traditionell im Mittleren Westen. Ja, also das sind die Kreditthemen, aber die großen Konzerne legen auch ihre Liquidität bei uns an und sichern ihre Zins- und Währungsrisiken bei uns ab. Im Übrigen also viele, unterstützen wir das Unternehmen. Ja.
Also viele illustre Kunden, auch in Trumpland, wie man sagt. Und wie du mir erzählt hast, du bist ja auch bestens vernetzt.
Ja, das ist korrekt. Also wir sind natürlich und zuallererst in direktem Austausch mit unseren amerikanischen Kunden und auch den Konzernfinanzleitern und haben deshalb einen direkten Einblick. Aber darüber hinaus sind wir Mitglied der deutsch-amerikanischen Handelskammer und ihrer jeweiligen Chapter, ebenso der europäisch-amerikanischen Handelskammer in New York. Und ich bin im Übrigen auch im Komitee eines informellen deutsch-amerikanischen CFO-Roundtables. Der kommt zweimal im Jahr in oder um New York zusammen, um sich beispielsweise über Themen wie Rechnungslegung oder technologische Neuerungen zu informieren. Ja, es ist für uns äußerst wichtig, den Puls der auch größeren Wirtschaftsgemeinde zu fühlen. Ja. Im Übrigen zeigen wir durch unsere Präsenz in diesen Foren auch unser eigenes langfristiges Commitment zum US-Markt.
Also du hast dann beste Einblicke und nicht nur ins Geschäft, sondern auch in die Köpfe, ne, der Entscheider. Die Wirtschaft hatte ja teilweise doch größere Hoffnungen mit Donald Trump verbunden, Stichwort Deregulierung, Steuersenkungen. Wie ist denn so die Stimmung nach 100 Tagen Trump bei deinen Kunden?
Ja, ich möchte sagen, die Stimmung ist gemischt. Das muss man ganz klar sagen. Sicherlich waren die vergangenen Wochen für solche Branchen und Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Endprodukte importieren oder deren Kunden ihrerseits vom Import abhängig sind, von gewisser Unsicherheit und Sorge geprägt. Ja. Man versucht heute und eigentlich über die vergangenen Wochen, sich über diese zollinduzierten Zusatzkosten und auch über deren Absorptionsfähigkeit klar zu werden. Das ist nicht so ganz einfach. Aber man muss wirklich den Blickwinkel erweitern. Und es zeigt sich ganz klar, dass diejenigen, die hier seit vielen Jahren sukzessive ihre Produktion ausgebaut und ihre lokale Wertschöpfungskette vertieft haben, recht wenig von diesen Zolldiskussionen betroffen sind. Für manche ergeben sich daraus durchaus Wettbewerbsvorteile. Ich denke, alle vereint der Wunsch nach einem etwas ruhigeren Fahrwasser und einem insgesamt wieder höheren Maß an Planungssicherheit.
Das werden sicherlich auch die Volkswirte so unterstreichen. Moritz, du bewegst dich ja da in etwas anderen Kreisen und warst gerade erst auf der IWF-Tagung in Washington. Nicht nur wir, da sind wir ganz offen, sondern auch die meisten Ökonomen sehen die Politik der Trump-Regierung ja eher kritisch. Nicht nur die täglich neuen Windungen der Zollpolitik. Wir beide haben ja schon vor Jahresfrist die Gefahren einer zweiten Amtszeit Donald Trumps diskutiert. Werden jetzt Albträume wahr, Moritz?
Ja, Bernd, ich würde sagen, es kommt eigentlich eher noch ein bisschen dicker als gedacht, nicht? Also, weil es war, glaube ich, unterschätzt worden, wie eigenmächtig Donald Trump regieren wird, wie, sagen wir mal, beratungsresistent, aber auch nur umgeben von gleichgesinnten Abnickern. Und was wir jetzt zunehmend und was auch in Washington während der Gespräche, während der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank immer stärker klar wurde, auch mit Vertretern der Administration selber, ist eigentlich gar keine richtige Strategie da. Ja, sondern es wird mehr oder weniger aus dem Bauch heraus irgendwas mal rausgehauen, und wenn die Märkte zu sehr aus dem Ruder laufen, dann rudert man auch wieder ein bisschen zurück. Ist alles sehr ad hoc, die Desorientierung ist sehr, sehr groß, und die meisten Ökonomen prognostizieren jetzt für dieses Jahr auch eine Rezession für die USA, und die Inflationserwartungen schießen nach oben wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Also die USA betrifft dieses irrlichtige Politikgebaren noch stärker als uns hier in Deutschland, ne? Weil wir haben nur ein Problem mit einem Land, die USA haben ein Problem mit allen Ländern.
Ja, und die Indikatoren, die wir anschauen, die zeigen das ja auch, ne? Die Verbrauchervertrauensdaten zum Beispiel, die Verbraucher haben Angst vor dieser Inflation. Importeure haben sich jetzt nochmal eingedeckt, das zeigen auch die Zahlen. Das Bild ist im Moment ein bisschen verschwommen. Simone, wie sehen deine Unternehmen die Entwicklung aktuell? Wie disponieren sie? Rechnen sie auch mit einer Rezession?
Ja, es ist unterschiedlich. Und ich würde sagen, vielleicht beginnen wir dort, wo das Bild klar ist. Was wir durchaus sehen, ist wirklich eine unbeirrte Umsetzung von bereits beschlossenen Investitionsplänen in lokale Produktion. Das ist Fakt. Und auch große Unternehmen kommunizieren lautstark ihre Zusagen, ne, und auch medienwirksam ihre Zusagen, weitere Großinvestitionen vorzunehmen, die eben in einem langfristigen Aufbau von lokalen Kapazitäten und Arbeitskräften resultieren sollte. Es ist, wie soll ich sagen, vielleicht ein ganz gutes Rezept, sich manchmal ein bisschen von den Tagesnews nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Wir haben ja auch gesehen, so eine Trendumkehr kann relativ schnell kommen. Und was anderes Positives, solche Appelle wie zum Beispiel die der großen Automobilzulieferer, die kürzlich über ihre Branchenverbände dargelegt haben, welche Konsequenzen diese angekündigten kumulativen Zusatzzölle auf die Produktion haben würden, die haben schon Gehör gefunden. Also es ist nicht so, dass dass man nicht auf das hört, was der Markt sagt und was der Markt initiiert. Und ja, momentan sieht man vielleicht ein bisschen einen Zickzackkurs, aber ich denke, es ist auch ein gewisser Optimismus angebracht, dass sich das im Lauf der kommenden Wochen und Monate etwas begradigen wird.
Über die, das wäre ja dann ein bisschen ermutigend, ja, aber über die Zölle hinaus müssen wir vielleicht auch noch über die Rahmenbedingungen reden, nicht? Donald Trump hat ja vieles auf den Kopf gestellt, also Klimapolitik, Umweltpolitik, aber auch so Regeln über Technologie, Technologieexporte, wo man zum Beispiel China abklemmen möchte vom technologischen Fortschritt. Das sind ja auch nochmal deutlich tiefere Eingriffe. Müssen da auch die Unternehmen umdenken, Simone?
Ja, insgesamt schon, aber in welche Richtung? Ne? Also was wir auch sehen und hören, ist, dass Investitionsentscheidungen teilweise eben eine Beschleunigung erfahren haben. Und manche Unternehmen haben in den letzten Wochen auch signalisiert, die hier vielleicht noch nicht mit einer Produktion tätig sind, dass sie überlegen, eine zu errichten. Und die Vorzüge einer Vor-Ort-Produktion für den lokalen Markt sind uns allen ja hinreichend bekannt und übrigens seit etlichen Jahren ins Bewusstsein gerückt. Ne? Unsere eigene Strategie ist klar auf Wachstum ausgerichtet und wir sehen durchaus gutes Geschäft. Was ich vielleicht auch in Erinnerung rufen kann, dass auch vorige US-Administration eine große Betonung auf das Reshoring von Produktionsaktivitäten gelegt haben. Ne? Also Rahmenbedingungen, auch wie beispielsweise die Etablierung eines dualen Ausbildungssystems mit Handelskammerzertifizierung wurden erst vor kurzem und nach langer Vorlaufzeit ins Leben gerufen. Der, wie soll ich sagen, was die eine Administration mit dem Zuckerbrot versucht eine andere nun mit anderen Mitteln zu beschleunigen. Im Grunde steht das unter derselben Überschrift. Und ja, die Unsicherheit und die der News neu ist sehr groß momentan bei vielen Akteuren. Aber nochmals, ich denke, man muss ein bisschen eine höhere Perspektive einnehmen.
Ja, aber trotzdem, Simone, also es ist schon anders als die Vorgängeradministration inklusive Trump 1.0, nicht? Und zwar nicht nur, sag mal, in der Art und Weise, wie stark hier Druck ausgeübt wird. Das haben wir also vorher noch nie gehabt, nicht? Das selbst während in den 20er, 30er Jahren mit den Smoot-Hawley-Tarifen, das ist also heute noch intensiver. Ich glaube, was vor allem aber ein Problem ist, dieses heute Hü, morgen Hot. Ja, denn wie soll ich als Unternehmen denn wirklich planen, wo ich meine Produktionsstätte hinverlagere, ob jetzt in Deutschland bleibe, in die USA gehe oder nach Mexiko vielleicht, wenn sich die grundlegenden Parameter quasi täglich ändern können. Ja, und diese Unsicherheit, gerade handelspolitisch, wird noch eine ganze Weile mit uns verbleiben, denn in diesen 90 Tagen, die jetzt pausiert werden für diese sogenannten reziproken Zölle, die natürlich überhaupt nicht reziprok sind, sondern frei erfunden. Denn in diesen 90 Tagen wird sich ja kein Freihandelsabkommen verhandeln lassen. Solche Dinge brauchen Jahre in der Regel. Das heißt, diese Unsicherheit wird noch ziemlich lange verharren. Und ich glaube, es wird eher dann viele Unternehmen auch zum Abwarten erstmal bewegen. Mal gucken, wo läuft es denn eigentlich hin? Was sind die grundlegenden Parameter für meine Entscheidung? Also ich bin da, ich denke, Attentismus bei den Investitionen ist durchaus auch ein mögliches Ergebnis.
Das Thema Unsicherheit betrifft ja auch noch ein anderes Feld. Investitionen wollen finanziert werden und die Zinsen in den USA sind ja schon deutlich gestiegen. Die Bonität der USA selber scheint nicht mehr über jeden Zweifel erhaben zu sein. Und jetzt wird auch noch diskutiert, ob der Dollar womöglich seine Rolle als Weltleitwährung verliert. Moritz, was kannst du dazu sagen?
Ja, also ich würde dazu sagen, dass Donald Trump alles daran setzt, diesen Prozess, diesen graduelle Erosion der Rolle des Dollars, der ja schon seit vielen Jahren im Gange ist, zu beschleunigen. Es gibt natürlich keine glaubwürdige Alternative zurzeit, die den Dollar ablösen könnte als Weltreservewährung. der Euro ist selber zu zerfächert und zu schwach. Wir haben auch nicht genug hochgeratete Anleihen. Die chinesische Währung kann es schon gar nicht sein, die ist nicht mal konvertibel. Das heißt, wir sind eigentlich auf den Dollar angewiesen. Und das macht die Sache ja auch so gefährlich, nicht? Weil wenn jetzt tatsächlich irgendwelche Geld- oder währungspolitischen Abenteuer unternommen werden, die Wertschätzung des Dollars in den Augen der Investoren und Anleger unterwandert, da haben wir keine Erfahrung, wo wird das Geld hinfließen? Ja, also das ist eine Situation, die wir noch nie hatten, dass der sichere Hafen, der ja immer die US-Staatsanleihe war, dass der jetzt gezielt vom Präsidenten möglicherweise vermint wird. Also was für eine Finanzkrise könnten wir dann erwarten? Wo würde das Geld hinfließen? Wir stehen da wirklich vor einer absolut unbekannten Welt.
Ja, Simone, du sitzt ja im Weltfinanzzentrum New York. Wie seht ihr, wie sehen deine Kunden denn den Dollar? Und was empfehlt ihr den Kunden?
Also was ich empfehlen kann, ist in einer Welt, die relativ unsicher ist, sich an dem festzuhalten, was man weiß. Das heißt, Themen, die man sichern kann, auch zu sichern. Wenn ich bereits engagiert bin, wenn ich Exposure habe hinsichtlich Zinsen oder Währung, ne, also für uns ist natürlich Euro-Dollar ein sehr wichtiges Thema für unsere Kunden. Die Themen, die ich sichern kann, die sollte ich auf jeden Fall sichern. Da muss ich mir nicht im Nachhinein Gedanken machen, ob ich jetzt vielleicht nicht das Optimum erreicht habe bei meiner Sicherung. Aber das ist ein ganz arg wichtiges Thema. Also sich an dem festzuhalten, was man weiß und was man sichern kann. Das ist sicherlich ein gutes Rezept.
Also geradeaus fahren sozusagen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber eins ist natürlich klar, wie viel Währung, wie viel Finanzierung man disponiert, hängt davon ab, wie viel Geschäft man zukünftig plant. Die Zölle sind jetzt erstmal ausgesetzt, Moritz hat es gesagt. Es werden auch aus Washington vorsichtig Fühler in Richtung Peking ausgestreckt. Moritz, was denkst du, wie geht's jetzt weiter in der Handelspolitik?
Ich denke, es geht zurzeit überhaupt nicht weiter, ehrlich gesagt. Denn die amerikanische Regierung scheint keine klare Vorstellung davon zu haben, was sie eigentlich will. Die Delegation der Kommission ist nach Washington gereist mit einem konkreten Vorschlag. Die Amerikaner haben keinen Gegenvorschlag gemacht. Die, wie du gerade sagst, das Weiße Haus gibt positive Nachrichten raus. Man würde gute Fortschritte machen in Verhandlungen mit China. Und dann hört man aus Peking, nee, mit uns redet überhaupt keiner. Wir können das nicht bestätigen. Also ich glaube, man hat sich da reingeritten, ohne eigentlich zu wissen, was man wirklich erreichen möchte. Und die Gefahr, wenn man nicht weiß, wo man hin will, ist natürlich, dass man da nicht ankommt.
Das heißt, auch fürs US-Geschäft ist das Disponieren schwierig.
Das Disponieren ist sicherlich schwierig. Wir können nur hoffen, dass sich in diesen 90 Tagen vielleicht so etwas wie ein Memorandum of Understanding, also eine allgemeine Übereinsprachabkommen, wo man eigentlich hin will, perspektivisch sich ergibt. Und das würde möglicherweise wieder ein bisschen dieser Planungssicherheit herstellen und dann auch für die Unternehmen eine klarere Dispositionsgrundlage schaffen. Aber zurzeit würde ich wirklich sagen, hängt es auch von der Tageslaune von Donald Trump ab, womit er gerade so morgens mit welcher Idee aufwacht. Ne? Und wir müssen, glaube ich, erkennen, dass diese Dinge dann ungefiltert in die Öffentlichkeit gegeben werden, vorzugsweise über Social Media, ohne irgendwelche Kanäle oder Fragen, Beratungen vom Stab oder Ähnlichem. Das kommt einfach so, wie es ihm in den Sinn kommt. Und es ist leider so, dass Donald Trump jetzt, ich sag's mal vorsichtig, keinen Doktortitel in Makroökonomie hat.
Das hieße dann für die Unternehmen auf der einen Seite vorsichtig mit neuen Themen, auf der anderen Seite nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch die Dinge, die man geplant hat, wie du gesagt hast, Simone, auch einfach mal weiter fortführen und weiter ausbauen. Aber noch eine Frage jetzt an dich, Simone, über diese reinen Dispositionen hinaus. Was können und sollen Unternehmen noch machen, um ihr US-Geschäft abzusichern? Wir reden ja auch über gesetzliche Regeln, andere rechtliche Themen. Was sollen unsere Unternehmen dort machen?
Ja, also wichtig ist natürlich hier im Markt den richtigen informellen Dialog immer zu suchen. Ne? Also es ist, die USA bietet sich sehr gut an für alle möglichen Vernetzungen. Es gibt hier guten Rat. Übrigens ist der Rat nicht billig oftmals. Also wenn man über Rechtsbeistand spricht oder wenn man über Berater spricht, da muss man schon ordentliche Preise dafür bezahlen. Aber also Information ist wichtig und auch aus deutscher Perspektive nicht zu meinen, man weiß schon alles, man kann schon alles, sondern es ist ja essentiell, dass man den Fühler direkt hier am Markt hat. Und also, wichtig ist auch, dass man eine Strategie hat, die eben langfristig ausgerichtet ist. Ne? Und teilweise muss man die Strategie anpassen, aber man sollte sie nicht aufgeben. Das ist ja der Sinn der Strategie, ne? Dass es langfristig ausgerichtet ist.
Also Netzwerke nutzen, Kompetenz nutzen, auch unsere und deine. Danke, ja. Simone. Abschließend noch mal eine Frage an euch beide. Bleiben die USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Ist das US-Geschäft weiter ein Muss für jedes Unternehmen mit internationalen Ambitionen? Moritz, kurz.
Ja, also unbegrenzte Möglichkeiten, das war schon immer eine Floskel. Natürlich sind die Möglichkeiten überall begrenzt. Was wir tatsächlich sehen und was auch sich nicht ändern wird, ist ein riesiger Markt. Wer diesen Absatzmarkt bedienen will, kommt natürlich auch nicht drum herum, eine gewisse Präsenz im Land zu haben. Wie groß, hängt eben von den Parametern ab, die ständig in Bewegung sind. Aber dieser American Exceptionalism, also dass Amerika jetzt besonders schnell wächst und um jeden Preis eigentlich der Ort der Sehnsucht von Unternehmern und von Investoren war. Ich glaube, das hat jetzt doch schon ein bisschen einen Schlag erlitten.
Simone.
Ja, wie soll ich sagen? Die amerikanische Wirtschaft ist auch weiterhin darauf angewiesen, dass die Technologie von irgendwo herkommt. Ne? Und die Wachstum in den USA bedingt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das wird auch der jetzigen Administration klar sein oder klar werden, dort wo diese Klarheit noch fehlt. Aber wie auch immer, ich kann nur sagen, dass die LBBW und wir hier ein verlässlicher Partner sein wollen im US-Geschäft auch weiterhin.
Also Trump hin oder her, die USA kann man nicht vernachlässigen und wir bleiben dort am Ball. Vielen Dank euch beiden. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer von Research2Go, nach 100 Tagen Donald Trump ist die Welt nicht mehr dieselbe. In welche Richtung die USA steuern, bleibt eigentlich noch offen. Aber wir im LBW Research bleiben dran unter der Leitung von Moritz Krämer. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie das nächste Mal wieder herein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Research2Go, der Unternehmenspodcast. Es verabschieden sich
Moritz Krämer.
Und Simone Ehmann.
Und natürlich Bernd Fernow, der Sie dann noch auf unseren Disclaimer auf der Homepage hinweisen darf. Dort finden Sie natürlich auch unsere Studie zu 100 Tagen Donald Trump. Bis zum nächsten Mal.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.